Fritz. Podcast.
Dennis Kogel. Trackback.
Und der Moment, der für mich das Internet des letzten Jahres definiert hat, der heißt Gamergate. Das ist ein Hashtag auf Twitter und der Name also ich versuche diplomatisch zu bleiben. Es ist eine Bewegung, die online gegen vor allem Videospielkritiker, gegen Entwickler, gegen Frauen wettert, beleidigt, droht. Das sind so die besorgten Bürger der Gamesphäre online. Ein Jahr ist es jetzt her, dass Gamergate losging und ich will jetzt hier bei Trackback schauen, was sich daraus entwickelt hat in diesem einen Jahr, dass das aktiv war. Ich finde das super spannend, wie solche Bewegungen entstehen, was dann eben passiert mit denen, und bevor es damit losgeht, bevor ich diese Diskussion mache mit einer Bloggerin von dem Blog Herzteile, bevor es damit losgeht, gibt's für euch noch einen kleinen Auffrischer von Trackback-Redakteur Wayne Schlegel. Was ist eigentlich Gamergate und wo kommt das her?
Gamergate fängt mit dem Ziel an, das Leben eines Menschen zu ruinieren. Im August 2014 postet Aaron Gijoni, Ex-Freund einer Spieleentwicklerin, einen ellenlangen Blogpost darüber, wie und mit wie vielen Menschen sie ihn angeblich betrogen hat. Damit zieht Gijoni einen Online-Mob an, der die Entwicklerin Zoe Quinn gezielt angreift. Gehasst wird sie für ihre feministischen Kommentare und ihre experimentellen Spiele. Ein Detail ist für den Mob besonders interessant. Quinn soll mit einem Journalisten geschlafen haben, damit er positiv über ihr Spiel berichtet. Daraus entsteht die zweite Phase von Gamergate, der Kampf gegen angeblich bestechliche Spielejournalisten. Die Korruptionsgeschichte um Quinn und ihr Spiel erweist sich als falsch. Die Organisatoren des Mobs in IRC-Chaträumen benutzen die Story aber, damit Gamergate wie eine echte Bewegung mit einem echten Ziel aussieht und nicht nur wie ein Frauenhasser-Mob. Das klappt. Die Bewegung wird populär und zieht eine Menge Leute an. Darunter auch den Hollywood-Schauspieler Adam Baldwin, der Bewegung den Namen gibt. Seitdem geht es bei Gamergate um drei Dinge. Den Kampf gegen angebliche Korruption in der Spielepresse, den Kampf gegen Feministen, die angeblich Videospiele und Gameskultur kaputt machen, und den Kampf gegen Zoe Quinn und andere Spieleentwicklerinnen, für die die Beleidigungen, Drohungen und der Hass seit letztem August nicht abgenommen hat.
Das war eine grobe Übersicht über Gamergate, eine Online-Bewegung, die seit letztem Jahr vor allem in Games sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Gleich spreche ich mit einer Games-Bloggerin von Herzteile darüber, was sich seit diesem einen Jahr getan hat. Und auf trackback.fritz.de, das ist unser Sendungsblog, da habe ich noch Links reingepackt zu Artikeln, die das alles noch ein bisschen deutlicher, noch ein bisschen detaillierter beleuchtet, als wir hier in der kurzen Zeit machen können, und auch auf ein paar aktuelle Ereignisse eingehen. Jetzt gibt's erstmal Musik aus dem Netz für euch.
Come meet my own young lovey in the Ukrainia, the Maramasapa. We'll be right back.
Das ist neue Musik aus Jakarta. Seit 12 Jahren machen die drei Indonesier von Efek Rumah Kacha Musik. Sind zu Hause richtig bekannt. MTV Award gab's und hier werden sie gerade bekannt. Dank Netzmusik. Musik aus dem Internet mit CC-Lizenz. Trackback.fritz.de. Dort haben wir euch diesen Song und die meisten anderen aus der Sendung verlinkt.
Fritz Trackback.
Gamergate, das ist eine ziemlich wütende Online-Kampagne, vor allem gegen feministische Spieleentwicklerinnen und Kritikerinnen, läuft jetzt schon ein ganzes Jahr. Eben gab es einen Beitrag darüber, worum es da eigentlich geht. Und jetzt will ich eben wissen, was hat sich seit diesem Jahr eigentlich getan? Was hat Gamergate bewegt? Was hat sich durch Gamergate in der Spieleszene geändert? Dafür habe ich mir Sarah Rudolph eingeladen. Die kommt aus Köln, sie bloggt einen Podcast über Spiele auf der Seite Herzteile und hat Gamergate seit dem Start beobachtet und darüber geschrieben. Hallo Sarah.
Hallo Dennis.
Bei Gamergate, da geht's ja um Ethik im Spielejournalismus. Das sagen zumindest die Leute, die Gamergate unterstützen, ganz, ganz viel. Was hat sich da getan? Hat Gamergate unethisches Verhalten in der Spielepresse aufgedeckt? Sind Spielemagazine jetzt ethischer? Ist die Korruption jetzt ausgemerzt, Sarah?
Ich würde behaupten, rechtliche Probleme mit Korruption wurden ja nie oder zumindest kaum angesprochen. Ich habe keine Debatte gesehen, dass es oder ob es überhaupt problematisch ist, wie große Firmen ihre PR verkaufen oder dass es große Events mit Benefits für JournalistInnen gibt oder ähnliche tatsächliche ethische Grauzonen. Es ging eigentlich selbst bei dieser Feigenblatt-Diskussion um Ethik im Spielejournalismus immer um so kleine Fische in der Indie-Szene, Menschen, die sich kennen, und eventuell irgendwie ein paar Dollar in Patreons von Entwicklern stecken. Und weil es sich immer sehr schön skandalträchtig aufbauschen lässt, Sex. So. Was passiert ist, ist, dass große Spielwebseiten wie Polygon oder Kotaku in den USA Disclaimer eingebaut haben, dass sie darüber sprechen, wenn ihre Journalistinnen Menschen kennen, wenn sie mit ihnen befreundet sind und wenn sie Spieleentwicklerinnen oder Entwickler finanziell über Patreon zum Beispiel unterstützen.
Ja, Patreon eben die Plattform, wo man für bestimmte Gegenleistungen, also zum Beispiel ein Spiel oder Artikel, so ein kleines bisschen Geld in so einen Topf reinwerfen kann. Also quasi so ein Crowdfunding, so eine Art Abo-Crowdfunding. Lass uns mal über die Leute reden, die von Gamergate kritisiert, bedroht, beleidigt wurden. Das waren ja größtenteils feministische Kritikerinnen und Spielemacherinnen. Mit der Entwicklerin Zoe Quinn ging es ja los. Lee Alexander, eine Journalistin, gilt ebenfalls so als Erzfeind der Bewegung. Brianna Wu ist auch so ein Name, der ganz viel vorkommt. Was ist mit denen passiert, seit Gamergate angefangen hat?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass Gamergate eben, wie du sagtest, angefangen hat vor einem Jahr. Das ist nicht ein Jahr für die.
Die Verbindung ist gerade so ein bisschen schwierig. Kannst du das nochmal wiederholen?
Ja, ich sage, es ist wichtig, dass wir daran denken, das ist nicht ein Jahr her für diese Menschen. Das hört nicht auf. Die Leute, die du gerade genannt hast, sind bis heute zum Teil nicht in ihr Zuhause zurückgekehrt. Und Brianna Wu zum Beispiel kann Veranstaltungen in den USA nur mit speziellen Sicherheitsvorkehrungen besuchen.
Das heißt also Security oder Bodyguards oder sowas, die darauf achten, dass ihr niemand zu nahe kommt.
Ja. Und dieser Hass, diese Drohungen gehen bis Tag für Tag weiter. Es ist nicht weniger geworden. Nur, dass wir sehr echt vergessen können. Aber natürlich sind sie weiter aktiv und tun Dinge. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir ihnen als Öffentlichkeit antun können, ist, sie dann eben auf diese Opferrolle zu reduzieren. Mhm. Und sie haben im letzten Jahr eigene tolle Projekte gestartet und für die sie natürlich viel mehr bekannt sein wollen. Anita Sarkeesian macht weiter ihre Medienkritik, die Videoreihe, mit die am Anfang sehr im Fokus stand, Tropes versus Women in Videogames, geht weiter, sie hält weiter Vorträge und tritt auf Veranstaltungen auf. Zoe Quinn hat ein sehr interessantes Projekt namens Fresh Override gegründet, das ist ein professionelles, aber für die Betroffenen kostenloses Support-Netzwerk für
Opfer. Da bricht gerade die Verbindung so ein bisschen zusammen. Also Crash Override, hast du gesagt, das ist ein Support-Netzwerk für Leute, die von Hass im Netz bedroht sind.
Genau. Die zum Beispiel mit Arbeitgebern sprechen, wenn diese Leute bedroht werden. Die versuchen Doxing, also das Veröffentlichen von persönlichen Informationen zu verhindern und eben die Opfer beraten und unterstützen.
Genau, es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt und Lee Alexander, die macht zum Beispiel eine Webseite namens Offworld, da geht's um Indie-Spiele und Spiele von Minderheiten im Großen, also quasi im Großen und Ganzen.
Die auch einfach die weiblichen und andere marginalisierte Perspektiven ins Zentrum rücken und nicht das, was wir eigentlich immer hören.
Okay, und ein Versuch von Gamergate und Unterstützern war ja auch so eine Art Gegenöffentlichkeit aufbauen, also so eine eigene Spiele-Webseiten, eigene YouTube-Kanäle, eigene Dokus über die angeblich korrupte Spielepresse. Hat das geklappt? Also hat Gamergate eben diese Alternative aufgebaut oder aufbauen können?
Ein schönes Beispiel war diese Doku, schön in Anführungszeichen, die Doku, die auch über Patreon, über dieses Crowdfunding finanziert werden sollte, finanziert wurde, eine Doku namens The Sarkeesian Effect, der Anita Sarkeesians Masche aufdecken sollte und zeigen, dass wir ja ATM auf sie hereinfallen. Und diese beiden haben sich sehr schön öffentlichkeitswirksam zerstritten. Es gab zwischenzeitlich Gerüchte, dass es eigentlich nur ein Betrugsversuch war, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Anfang Juli hat der eine einen tatsächlich unterirdischen Rough Draft veröffentlicht, also eine grobe Entwurfsversion. Und der Film, der jetzt Ende Juli Premiere gefeiert hat, ist wohl auch das Fisco, die PR quasi nicht existent, die der
Moment,
Seite
jetzt ist gerade wieder die Verbindung ganz furchtbar. Okay, was ist mit dem Film passiert?
Der die Website zu dem quasi nicht existent. Es gibt, da steht ganz viel Blindtext und auf der Premiere waren ungefähr 10 Leute. Und oh, das Gott. Ist dann komplett im Sande verlaufen.
Ja.
Ähnlich sieht es auch mit Webseiten aus. Im Endeffekt gibt es eine Liste von Spiele-Webseiten, die sich nicht aktuell kritisch gegen Gamergate geäußert haben, aber mehr da nicht. Also die gute Alternative ist zu sehen.
Okay, also keine große Alternative. Das war also das Jahr Gamergate, Korruption im Spielejournalismus im großen Stil. Das wurde nicht aufgedeckt, eine Gegenöffentlichkeit mit Alternativen zu den angeblich durch Feminismus verdorbenen Spielewebseiten, die ist sehr, sehr klein. Und die Leute, die mit Kritik und krassen Beleidigungen und Drohungen von Gamergate-Unterstützern überschüttet wurden, seit einem Jahr Zoe Quinn, Lee Alexander, Anita Sarkeesian, Brianna Wu, die bekommen den Mist zwar immer noch ab, sind aber inzwischen mit eigenen und teilweise sehr, sehr spannenden Projekten beschäftigt. Die hat das also zum Glück noch nicht aufgehalten und hält die auch in Zukunft hoffentlich nicht auf. Darüber habe ich gerade mit Sarah Rudolph vom Blog Herzteile gesprochen, trackback.fritz.de. Da gibt's die Links dazu und jetzt gibt's nochmal Netzmusik Blade von Ben Kahn. Vielen Dank, Sarah.
ins RADIO.
Und bei Trackback, da geht es ja darum, was im Netz los ist. Und das Netz gehört, das wissen wir alle, Katzen und Emojis. Vielleicht noch GIFs, aber größtenteils Katzen und Emojis. Manchmal Eulen. Darum habe ich einen designierten Emoji-Reporter, weil Emojis sind immer noch das Wichtigste, außer vielleicht manchmal Katzen. Also, Wayne Schlegel ist mein Emoji-Reporter und der hat sich angeschaut, was diese Woche war, los war mit Emojis.
Die Affen-Emojis auf WhatsApp. Sie sind überall. Das schreibt Ann-Kathrin Bertenrath bei den Netzpiloten. Die Affen kommen immer öfter vor und Googles Autovervollständigung verrät ein immer größer werdendes Affeninteresse. Emoji-Affen-Kissen, Emoji-Affen-Plüschtiere, Emoji-Affen-Shirts, das wollen die Nutzer. Leute, ich glaube, es gibt kein Entkommen, schreibt Ann-Kathrin. Wenn sie recht hat, dann ist der Affe der neue lächelnde Kackhaufen. Emojis funktionieren auch sehr gut als Quiz. Das haben die Leute von Mit Vergnügen mit dem Berliner Club Bar Café Emoji Quiz gezeigt. Kostprobe? Okay, los. Diamant und roter Vogel? Klunkerkranich, die Dachterrassenbar in Neukölln. Einfach, klar. Hochhaus, händchenhaltende Typen, Aubergine? Na? Berghain, weil der Darkroom und die Aubergine steht ja für, na gut, lassen wir das. Auf jeden Fall, Emoji-Quiz bei Mitvergnügen, mehr davon. Ihr denkt, ihr habt schon alle Emojis gesehen, nicht mal der lächelnde Kackhaufen berührt euch noch irgendwie? Dann braucht ihr den Random-Mojinator, den Zufalls-Emoji-Generator. Das ist eine Website, die Emojis remixt und euch so neue Smileys gibt. Grinsen mit Sonnenbrillen oder verliebt verwirrtes Duckface. Einziges Manko, Copy und Paste in den Chat funktioniert noch nicht. Ihr könnt nur den Link teilen oder das Bild abspeichern und einfügen. Gebaut hat die Webseite ein 17-jähriger Coder aus Italien. Hoffentlich kommen also noch mehr Funktionen.
Ich liebe den Random-Mojinator. Den Random-Mojinator. Das klingt auch nach so einem Killer-Roboter. Ist wirklich sehr, sehr cool. Vor allem schneller als offiziell neue Emojis herzukriegen. Da den muss so eine Art Emoji-Verein zustimmen. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links dazu. Und das ist jetzt mehr Netzmusik. Und zwar ganz, ganz crazy Netzmusik. Savior von Witchcraft. Savior war das von Witchcraft. Und Witchcraft, die machen was ganz Interessantes. Da werden ganz, ganz kleine Stücke aus anderen Songs genommen und vermischt.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Arbeiten bei Amazon soll ja das furchtbarste ever sein. Spotify ist jetzt so schlimm wie Facebook und Mediakraft, das YouTube-Plattenlabel für Videostars, die werden jetzt noch gemeiner. Das waren so die größten Stories im Netz der letzten Tage und was dahinter steckt, das weiß Trackback-Redakteur Wayne Schlegel.
Die wichtigste Story im Netz diese Woche kam von der New York Times. Die Reporter haben mit ehemaligen Mitarbeitern im Management von Amazon gesprochen. Die Ergebnisse? Mails müssen auch nach Mitternacht beantwortet werden. Mitarbeiter weinen nach Meetings. Mitarbeiterinnen müssen kurz nach der Entbindung auf Geschäftsreise. Laut dem Chef des Online-Versandhändlers, Jeff Bezos, stimmt das alles nicht. Aktuell würde die Zufriedenheit der Mitarbeiter viel wichtiger sein. Bei den Netzpiloten schreibt Daniel Kuhn darüber, dass die Kritik der New York Times das Hauptproblem aber verfehlt. Die miserable Behandlung der Mitarbeiter in den Amazon-Lagerhallen. Ein wichtiger Kommentar. Wenn das Produkt kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Diese simple Internetweisheit trifft jetzt noch stärker auf Spotify zu. Der Musikstreaming-Dienst hat seine Nutzungsbedingungen geändert. Wenn ihr jetzt Spotify benutzt, dann gebt ihr der App Zugriff auf eure Fotos, eure Videos, eure Kontakte, eure Standortdaten. Diese Daten kann Spotify benutzen, um euch besser Musik zu empfehlen. Und dann kann es eure Daten weiterverkaufen und mehr Kohle mit Werbung machen. Im Moment betrifft das ausschließlich Nutzer des Gratis-Angebots. Ja, das machen auch andere Unternehmen wie Facebook. Cool ist das aber nicht. Die Details über die Änderungen und wie sie euch betreffen, gibt's auf zeit.de. Erst geht LeFloid, dann geht Unge mit großem Hashtag Freiheittheater, dann geht der Geschäftsführer selbst. Das Multi-Channel-Network Mediakraft, eine Art Plattenlabel für YouTube-Stars, gilt nicht mehr als das coolste Start-up. Jetzt könnte es noch schlechter dastehen. Beim neuen Geschäftsmodell sollen YouTuber die Rechte an ihren Videos an Mediakraft abtreten. Das untergräbt die Glaubwürdigkeit der YouTuber, schreibt dazu das Netzfeuilleton in einer sehr lesenswerten Analyse über das neue Geschäftsmodell.
Ach, Mediakraft. Ich bin mir sicher, die meinen es ja ganz gut. Die haben bestimmt irgendwie Ideen, die irgendwo hinführen sollen. Aber seit Unge geht da wirklich einfach alles schief. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links. Und jetzt gibt's Netzmusik. Und zwar von CM and the Silent Partner. Nobody got it like we got it.
Nobody got it like we got it. Nah, nobody got it like we got it though. Need them on your business if you ain't come with the hottest flow. You can come and test it, but if you whackin', you gotta go. Did them all with the quickness, rest of y'all gotta know. Must capture when my mind spill rhymes and will. Gather those whose objective is to build. These cats try to blow the young pups like Cruella DeVille. I just Jacksons like Mike Jermaine, Tito, and Phil. For them dope beats, they lack skills, better all for me. Never went to college, but I do. Back at the degree of an ill pedigree. And flows and breath controls, bump my decibels. Says I provide sound that's respectable. I know, still dues to pay, but that's how it goes. I haven't put myself out there, always something to prove. But my main goal, trigger music to fuel. It's life, experience is the only tool I use. I can give you something slight to hold to lie. And slay my talent to corporate deals, the question will I. Go that route, I continue to be less known. But got full control of everything I pull out my dome. From beats, rhymes, subject matters, anything I do. No, I'm filtered with it, slimy, whatever. I'ma find a way for me to fit. I'ma get it, show you how I do this. Bully like Brutus, no need for a spinach to move kids. Use my grown man's train. If you can't do what I do, then I can care less what you think. I got nothing to lose, I'm an underfounder. Still unknown in my backyard. Won't stop me from crapping through wells while these dudes lack balls. Nah, nobody got it like we got it though. Need them on your business if you ain't come with the hottest flow. You can come and test it, but if you whack, then you gotta go. Dead them all with the quickness, rest of y'all gotta know. Nah, nobody got it like we got it though. Need them on your business if you ain't come with the hottest flow. You can come and test it, but if you whack, then you gotta go. Dead them all with the quickness, rest of y'all gotta know. Nobody got it like we got it. Nobody got it like I got it. Nobody got it like he got it. Nobody got it like she got it though.
Nobody Got It Like We Got It von CM and The Silent Partner. Der Song kommt von der neuen Platte The TSP Mentals. Und das, was ihr da hinten im Hintergrund hört, das ist Musik aus einem Spiel. Und darüber möchte ich nämlich jetzt reden. Wenn draußen die Sonne scheint, wenn Sommer ist, da denken sich die großen Videospielfirmen nämlich so, lass doch gut sein. Wir machen einfach ein bisschen Pause, wir chillen ein bisschen. Und dann kommen halt unabhängige Entwickler, die Indies, und die springen mit ihren Spielen in die Bresche. Und das war mal so, dass diese Spiele eher so eine Nische waren. Und jetzt machen da YouTube-Stars und Hollywood-Stars mit. Was ihr hier im Hintergrund hört, das ist Volume. Das ist ein neues Indie-Spiel für PC und PlayStation 4. Komm, wir hören rein ein bisschen in die Musik. Hört sich so ein bisschen nach Zukunft an. Spielt auch da. Das kommt von einem echten Indie-Star, der heißt Mike Bithell. Der hat es geschafft, für dieses Spiel drei ziemlich bekannte Leute zusammenzutrommeln. Andy Serkis, den Typen, der Gollum gespielt hat in Der Herr der Ringe. Den britischen YouTuber Charlie McDonald als Helden. Der hat mehr Abos als Liv Lloyd. Und Danny Wallace, das ist ein bekannter britischer Comedian, als Roboter, was ich sehr, sehr cool finde.
Alan was arrived upon after many months of market research. Alan's your buddy. You know Alan? Of course I know Alan. I love Alan. Etc.
Das Spiel selber, Volume, das ist ein Stealth-Game, ist ein Schleichspiel. Ich habe das die letzten Tage gespielt. Ihr seid ja so eine Art Meisterdieb im England der Zukunft. Guckt von oben aufs Spiel, lauft durch so Büros, durch Wohnungen. Sammelt da drin so kleine glänzende Diamanten ein und weicht Wachen aus. Dazu gibt's dann so verschiedene verrückte Gadgets, so zum Beispiel ein glänzendes Dings, auf das alle Wachen im Umkreis starren und ihr huscht dann vorbei zum Levelausgang. Das ist alles sehr, sehr minimalistisch. Das ist alles sehr, sehr oldschool. Erinnert mich zum Beispiel sehr an die frühen Metal Gear Solid Spiele. Ist aber alles sehr, 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 sehr clever. Es gibt 100 Level. Alle sind so ein bisschen puzzelmäßig, fast schon. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber dann gibt's halt in dem Spiel ein großes Problem. Und dieses Problem, das ist der Held.
9 years since Gisborne used volumes just like you to train his men to take this country from its people.
Das ist Charlie McDonald. Das ist ein super bekannter YouTuber. Habe ich vorhin gesagt, hat mehr Abos als Liv Lloyd. Kommt aus England. Der spricht den Helden Rob. Und ich finde, der klingt halt total mies. Ich meine, ja, der soll halt im Spiel auch gar kein Macho-Super-Dude sein, ja, kein Action-Held, so ein Meisterdieb, aber der nuschelt halt und murmelt und das klingt halt einfach nicht gut. Das tut mir als Radiomensch ein bisschen in den Ohren weh. Und das finde ich aber auch so witzig, weil das gerade richtig gut in diesen YouTube-Hype reinpasst, ne? Dass alle denken, wir müssen was mit YouTubern machen. Wir müssen unbedingt was mit YouTubern machen. YouTuber müssen auch in mein Videospiel rein. Und ich finde, das ist ja Quatsch, weil YouTuber, die sind großartig, YouTuber sind toll. Aber die können halt auch nicht alles. Also zum Beispiel nicht Synchronsprecher sein für einen Videospielhelden. Das können ein paar YouTuber, aber eben nicht alle. Also ich finde, schaut mal bei Volume rein, gibt's für PC und PlayStation 4, wenn ihr auf Schleichen steht, wenn ihr auf Puzzles und Meisterdiebe steht. Da sind wirklich tolle Level dabei, tolle Ideen. Aber die Story und die Dialoge, ich glaube wirklich persönlich, da muss der Macher Mike Bithell, der muss beim nächsten Mal einfach noch einen guten Regisseur anheuern. Ich glaube, wenn man sich die Rezensionen anschaut für Volume, dann klappt das auch. Trackback.fritz.de, da gibt's die Links zum Spiel und jetzt gibt's hier Netzmusik. You say you feel like you're always alone. Yeah, you love to pretend, but you've never been one to let others inside your home. We all have our reasons, but you can't be feeling like you're better off on your own. Cause you and I both know we've traveled down this road so many times before. And we always end up back where we started, broken down and broken hearted. Up in the morning, we try to Anything but Everything von Color Out. Und Color Out, das ist Dave Hendrick, der hat als Songwriter für andere Künstler gearbeitet, ganz viel Pop gemacht und das hier war sein eigenes Projekt, Color Out. Und den Link dazu, den gibt's am Blog zur Sendung trackback.fritz.de und gleich sprechen wir über das Recht auf Remix.
Fritz Trackback.
Der Remix, das ist ja eine unglaublich coole Kunstform. Das ist eine tolle Kunstform und die ist aber auch größtenteils illegal. Remix-Songs sind richtig beliebt, aber die Rechte für die Samples, die gibt's für die Künstler meist nicht. Und sehr wichtig für diese Künstler war bis jetzt Soundcloud. Das ist eine Audio-Plattform aus Berlin, kennt ihr bestimmt. Da konnten Künstler ihre Remixe hochladen und das wurde auch toleriert. Bis jetzt. Soundcloud hat angefangen, massenhaft Profile zu sperren von Remix-Künstlern, darunter echten Stars wie Mashup Germany, von DJs, die ihre Sets hochladen, von Musikmagazinen, die Musik teilen. Und was da los ist und warum das so ein Problem ist, warum das nicht so toll ist, darüber spreche ich jetzt mit Leonard Dobusch, dem Juniorprofessor für Urheberrecht an der FU Berlin und dem Mitbegründer der Initiative Recht auf Remix, die sich für Remix-Künstler einsetzt. Hallo Leonard.
Hallo.
Warum macht Soundcloud das jetzt? Also warum gerade jetzt? Warum plötzlich jetzt auf einmal diese Sperrung?
Also warum gerade jetzt? Das weiß niemand, weil auch Soundcloud bisher sich öffentlich dazu nicht äußert. Aber eines ist klar, Soundcloud macht das sicher nicht freiwillig, sondern auf Druck der Rechteinhaber, konkret der Labels und ihrer Rechtsdurchsetzungseinrichtungen. Und die haben scheinbar durchaus einige Jahre toleriert, dass hier irgendwie im rechtsfreien Raum agiert wurde. Und jetzt hat man sich aber entschieden, man will nicht länger darauf warten, dass Soundcloud irgendwie eine Idee hat, das Ganze zu einem Geschäftsmodell umzubauen und hat jetzt Soundcloud gezwungen, hier schärfer durchzugreifen.
Ist es eigentlich nur so ein deutsches Problem, dass Remix-Künstler gesperrt werden?
Nein, das ist eigentlich ein Problem, das es überall gibt, also in allen Ländern, wo Urheberrechte respektiert werden, ist es so, dass derzeit es sehr schwierig ist, für bestimmte Formen, für bestimmte Musikgenres, vor allem jetzt Remix, Mashup-Kunst, aber auch für DJ-Sets, die Rechte zu klären, und zwar in dem Maße, dass man sie öffentlich zugänglich machen kann. Also das ist einfach in der derzeitigen Rechtslage sehr schwierig.
Du setzt dich ja bei Recht auf Remix eben für die Rechte von Remix-Künstlern ein. Kannst du mir erklären, warum spielt das eigentlich eine Rolle? Also warum sagen wir nicht einfach, naja, klar, ist ja illegal, was die da machen, ist ja verständlich, dass Soundcloud da jetzt durchgreift.
Also erstens muss man wirklich sagen, dass hier ein ganzes Genre, eine ganze Musikgattung eigentlich kriminalisiert wird und unglaublich viel an Kreativität verloren geht. Und ich würde sagen, derzeit haben wir den Status, es wird zwar viel geremixed, es wird zwar viel gemashupt, aber eigentlich haben beide Seiten nicht viel davon oder eigentlich alle drei beteiligten Seiten. Die Mashup-Künstler können von ihrer Kunst nicht leben, weil sie können es nicht verkaufen. Die ganz normalen Konsumentinnen und Konsumenten, die Fans, können es ebenfalls nicht irgendwo bei iTunes oder Amazon kaufen, auch wenn sie das gerne wollen würden, man hört es auch kaum im Radio. Und selbst die Künstler, die geremixed werden, auch die haben nichts davon, weil niemand dran verdient, verdienen sie natürlich auch nichts dran. Eigentlich hat ja keiner was davon, wenn da irgendwie tolle Mashups gesperrt werden auf diesen Plattformen. Also ich würde sagen, derzeit haben wir eine wirkliche Lose-Lose-Lose-Situation.
Okay, also ich habe vor der Sendung Soundcloud gefragt, was da los ist, und mir wurde so gesagt, ja, es wird an einer Lösung gearbeitet, die alle zufriedenstellen soll. Wie diese Lösung aussieht, das hat man mir nicht gesagt, da hält man sich noch vage. Wie müsste denn eigentlich so eine Lösung aussehen, um das Remix legal und möglich zu machen?
Also, ich sag mal so, dadurch, dass immer sehr viele Rechteinhaber involviert sind und eigentlich jeder von denen immer zustimmen müsste, wenn es um Bearbeitungen geht, und ein Remix ist eine Bearbeitung, würde es mich wirklich wundern, wenn hier Soundcloud eine Lösung schafft, mit der alle zufrieden sind. Nicht mal Google und YouTube haben das bisher hinbekommen im Bereich von Remix und Mashups. Ich glaube, hier wäre wirklich eigentlich zur Hälfte einerseits Gesetzgeber gefragt, der einfach es vereinfacht, in solchen Fällen, wo neue Werke entstehen, Rechte zu klären, der vielleicht für manche Bereiche wie kleine Samples überhaupt das unter das Zitatrecht stellt und damit gar nicht Rechteklärung erst notwendig wird. Und der dritte Akteur wären dann halt Verwertungsgesellschaften wie die GEMA, die eigentlich sich mal überlegen müssten, ob sie nicht auch Tarife anbieten, die es leicht machen, bei einer Verwertungsgesellschaft direkt Rechte für Remixes zu klären. Das ist derzeit nicht der Fall.
Also Soundcloud, die sperren gerade die Profile von Remix-Künstlern, verbannen so eine ganze Musikgattung wieder in die Nische, vielleicht auf kleinere Plattformen, die dann vielleicht ebenfalls diese Sperrungen machen werden. Um das zu ändern, muss die Rechtelage von Remix, von Musik an sich eigentlich, verändert werden. Das sagt Leonard Dobusch, Juniorprofessor für Urheberrecht an der FU Berlin und Mitbegründer von Recht auf Remix, einer Initiative, die sich für Remix-Künstler einsetzt. Trackback.fritz.de, da findet ihr die Links dazu.
We'll be right back.
Terrible Terrible von Dog Days. Und diese Musik passt perfekt in die Sendung, weil es geht hier um das Verhältnis von Mensch und Maschine und über die Technologisierung der Welt. Toll.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Jede Woche bei Trackback stellen wir einen Menschen vor, der irgendwas im Netz macht. YouTube, Instagram, Blog, ganz, ganz egal. Und der Clou ist, wen wir vorstellen, das sagt immer der Gast der Vorwoche. Und letzte Woche bei Theresa Sickert war der Martin Schmidt zu Gast vom Freiklettern-Podcast. Und der hatte folgenden Vorschlag.
Ihr solltet mit Udo Neumann reden. Udo Neumann ist auch unter dem Namen Udini bekannt. Das hat auch mit Klettern zu tun, mit Bouldern. Macht Videos im Netz schon lange, bevor es YouTube gab. Und ich finde ihn total spannend.
Wir bleiben also beim Klettern. Hallo Udo Neumann, hallo Udini.
Ja, hallo. Hallo Dennis.
Warum nennst du dich eigentlich Udini? Das klingt nach Magie. Bist du
ja,
wirklich
Udo
so?
Udo heiße ich und der andere ist der Entfesselungskünstler.
Yeah.
Und der Entfesselungskünstler ist ja eine feine Sache.
Ja, yeah. kannst du sowas machen? Kannst du so?
Nee, aber so ein bisschen das Klettern und das Bouldern im Besonderen hat ja ein bisschen was damit zu tun. Du musst dich irgendwie zwar nicht aus trickreichen Situationen befreien oder trickreich aus Situationen befreien, aber du musst trickreich sein, um die Sachen hochzukommen.
Das klingt einleuchtend tatsächlich. Du bist ja auch der Trainer der deutschen Boulder-Mannschaft. Wie
genau.
Kann man sich das vorstellen?
Genau. Ja, das ist, also der Deutsche Alpenverein ist der Verband, der damit zu tun hat und der unterstützt halt besonders talentierte junge Leute dabei, internationale Wettkämpfe zu besuchen. Mhm. Und das ist auf der ganzen Welt verteilt. China war dieses Jahr zweimal dran, Amerika, Kanada und auf diese Wettbewerbe bereite ich dann praktisch das Team vor.
Okay. Wie würdest du eigentlich deine Webseite selber bezeichnen? Ich habe versucht, mich so ein bisschen da durchzuklicken, durchzuschauen. Da gibt es einfach sehr, sehr viel. Da gibt es Blogs über Klettern, Videos, ja. Einen Shop mit Aufnahmen, Trainingskram. Was ist der Fokus deiner Webseite?
Ach ja, das Problem ist, dass ich jetzt nach heutigen Maßstäben eigentlich gar keinen Fokus habe. Weil ich habe die Seite schon seit 96, glaube ich.
Wow, sogar. Okay.
Ja, und deswegen auch, dass der Martin das wusste, dass die Videos weit vor YouTube schon drin waren. Ich hatte, glaube ich, schon 96 oder 97 Videos auf meiner Seite. So QuickTime 3 und so, also ja.
Großartig.
Ja, wirklich. Und dementsprechend hat das, was man so jetzt sieht, das ist halt teilweise extreme Altlasten, Sachen, die ich mal geschrieben habe, die da irgendwo stehen. Und ist für mich sehr, sehr schwierig, weil mein Leben auch ohne Internet aufregend ist, da mal so ein bisschen Fasson reinzubringen. Also das Ganze mal ein bisschen zu ordnen.
Okay. Ja. Vielleicht ist das dieses Interview mal dann so ein kleiner Anreiz dafür.
Ja, ich fühle mich schon schuldig, aber es gibt halt doch andere Sachen, die man so macht.
Genau,
das Einzige, was so ein bisschen Struktur hat, ist halt wirklich der YouTube-Kanal. Mhm, ne? Weil da fällt es mir auch relativ leicht, dann so Playlists sind da, ne? Da kann man sich zum Beispiel kann man Boulderer vergleichen oder Kletterer vergleichen mit so Splitscreens. Das ist sehr interessant, wenn man Kletterer ist. Und das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, stimmt. Das hab ich mir angeschaut. Das war ganz cool. Ich war nur ein einziges Mal in der Kletterhalle. Fand ich auch sehr, sehr toll. Aber das, was ich dann da gesehen habe, das war schon mehr so 1000% krasser. Du hast ja auch eine Medienproduktionsfirma. Du filmst ja. Kletterer. Du nennst das Hard to Get Media, also Material, in das man schwer rankommt.
Ja.
Was
ja.
ist so schwer daran, Kletterer zu filmen?
Och, das ist je nachdem, wo sich das abspielt, wenn das so ein paar hundert Meter oder 1000 Meter über dem Boden ist, ist das schon mal schwierig. Ja, das ist, ich meine, Tierfilme haben es auch schwierig, also es ist jetzt nicht unglaublich, unglaublich schwierig wie so unter Wasser, aber ich meine, das ist offensichtlich, dass Klettern irgendwie schwierig zu filmen ist.
Was war dein krassester Dreh?
Schon im Verdun, in der tiefsten Schlucht in Europa. Und da baut man dann halt wirklich, wenn man anders fokussiert, also wenn man auf seinen Zeh fokussiert, sieht man den Zeh und dann stellt man auf eine andere Tiefenebene scharf und dann ist dann 600 Meter darunter der Verdun, schlängelt
oh
sich
Gott.
Dann so.
Hm? Oh, wow. Okay. Ja, ich glaube, ich verstehe jetzt so langsam mit dem Hard to Get Media. Udo, bist du bereit für unsere famose Kurzfragerunde?
Ja, gerne.
Sehr gut. Heißt es der oder das Blog?
Der Blog. Keine Ahnung.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welche soziale Netzwerke nutzt du am meisten?
Eigentlich am liebsten Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Welches Videospiel hast du zuletzt gezockt?
Mirror's Edge, aber davon zocken kann man da echt nicht reden. Fühl ich mich etwas,
Aber Mirror's Edge ist eine sehr, sehr gute Wahl. Was denkst du, wenn du deine eigenen Videos, Blog-Einträge später nochmal liest, hörst, schaust?
Auch ganz unterschiedlich, manchmal wirklich toll. Also manchmal bin ich richtig begeistert von mir, von vor 10 Jahren und manchmal halt, ja, hat die Zeit das überholt. Ne?
Welche Seite geht als erstes bei dir auf, wenn du einen Browser aufmachst?
Ich glaube suchen, also einfach Google.
Und was ist der nächste Blog, Podcast, sonst was, den wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Das wäre der Olaf Obsommer, auch mit einem ganz starken YouTube-Kanal, und der fährt extrem Wildwasser und macht auch so Expeditionen. Der hat letztes Jahr zum Beispiel ist er von Cannes bis nach Venedig mit dem Kajak im Anhänger, mit dem Fahrrad gefahren und solche Sachen. Er stürzt sich aber auch 30 Meter Wasserfälle runter.
Was passiert, wenn er gerade sich einen Wasserfall runtergestürzt hat und deswegen nicht kommen kann?
Oh, das wollen wir ja nicht hoffen. Dann, Moment, jetzt habe ich den, würde ich den Simon, jetzt weiß ich den Nachnamen gerade nicht, von der Deutschen Boulder Liga vorschlagen.
Also dann bleiben wir auf jeden Fall bei Extremsport und Klettern. Das finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Udo Udini auf Twitter. Folgt dem Mann, schaut seine Videos. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und jetzt gibt's Musik, und zwar Kreis von Fat Tony. Vielen Dank, Udo. Mach's gut.
Ja, dir auch. Danke.
Playing games in the park at midnight. Trees of yellow and grass of off-white.
Ey, der Zweck heiligt die Mittel und deshalb droh ich in Foren mit einem Amoklauf und schon steh ich im Mittelpunkt. Ich schwör, ich hab schon Pauschalreisen gebucht, einfach so eine Reiserücktrittsversicherung. Gefahr ist mein 5. Vorname, Anton, Richard, Friedrich, Harald, Gefahr.
Ja? Ja.
Während ihr euch heftig echauffiert, weil deutsche Namen jetzt Schimpfwörter sind, hab ich mich köstlich amüsiert. Otto, Normalverbraucher laden Musik illegal runter. Yeah. Wäre das anders, könnte ich leben von dieser Mucke. Ich hoffe, man kann Musik noch lang illegal laden, andernfalls würde sich das eventuell schnell als Lebenslüge entpuppen. Rapper sagen gerne Sätze wie ich rede nicht mit euch Nutten. Aber bitte versteht, wir wuchsen auf mit MTV war. Ich meine, guck mal ein Musikvideo. Frauen sind für uns halt in erster Linie dekorativer Natur. Die Medien sind schuld, schuld sind die Medien. Die Medien spielen Interpreten, woraufhin Kids Amokläufe in Foren ankündigen. Und die Medien den Interpreten die Schuld geben können. Okay. Die Kids, die überlebten, werden wenig später zu Interpreten. Von denen aber wiederum wenige Geld ernehmen können. Das heißt, davon leben können. Der Rest wird wenig später dann in den Medien tätig. Denn das kann wirklich jeder Mensch. Alles ist ein Kreis.
Das heißt,
vielleicht kommt alles mal zurück, wer weiß. Alles ist ein Kreis.
What?
Alles kannst du haben, denn alles hat seinen Preis. Alles ist ein Kreis.
Das heißt,
vielleicht kommt alles mal zurück, wer weiß. Alles ist ein Kreis.
What?
Alles kannst du haben, denn alles hat seinen Preis. Alles ist voll kompliziert. Aha. Das Internet ist Krieg, man wird mit allem total bombardiert. Boom. Alles geht immer viel zu schnell. Aha. Sogar die Uniformen sind jetzt individuell. Das macht es nicht unbedingt leichter. Auch den Feind erkennt man heute nicht mehr ganz so einfach. Der war früher klar gekennzeichnet. Heute tragen dumme Arschlöcher auch mal coole Klamotten. Endscheiße. Früher war alles besser. Deutsche Versprecher. Spiegel TV zeigt nur Araber. Wo sind die guten alten deutschen Verbrecher? Ah ja, Argentinien, Chile, Frankfurt am Main. Und nein, damit sind keine Junkies gemeint. Und nein, ich sag jetzt nicht, damit sind Banken gemeint. Ich mein, wie platt wäre das denn, ihr Spasten? Alle Rapper meinten, ich muss für meinen Traum gehen, darf niemals aufgeben und wenn ich fall, wieder aufstehen. Und da steh ich nun. Aha. Knapp 30, verzweifelt, fuck, ich weiß nicht. Aha. Was soll ich noch mit meinem Leben tun? Ich erzähle nun, du musst für deinen Traum gehen, darfst niemals aufgeben und wenn du fällst, wieder aufstehen. Alles ist ein Kreis.
Das heißt?
Vielleicht kommt alles mal zurück, wer weiß. Alles ist ein Kreis.
What?
Alles kannst du haben, denn alles hat seinen Preis. Alles ist ein Kreis.
Das heißt?
Vielleicht kommt alles mal zurück, wer weiß. Alles ist ein Kreis.
What?
Alles kannst du haben, denn alles hat seinen Preis.
Das heißt?
What?
Das heißt?
What?
Kreis war das von Fat Tony. Mag ich sehr, hat eine neue EP draußen. Die Come On EP gibt's kostenlos. Morgen ist er zu Gast bei Unsigned, der Sendung mit Musikern ohne Plattenvertrag im Preußenpark in Wilmersdorf. Draußen an der Sonne, wenn das Wetter gut ist. Mit Picknickdecke, kommt vorbei, bringt Musikinstrumente mit, jammt mit Fat Tony. Morgen um diese Zeit bei Unsigned. Und das war's für heute mit Trackback. Das waren 2 Stunden Stories aus und über das Internet bei fritztrackback.fritz.de. Das ist das Blog zur Sendung. Das ist auch die gesamte Sendung zum Nachhören. Stelle ich gleich online, wenn ich aus dem Studio raus bin. Nächste Woche, da hören wir uns wieder. Ich gehe in der Zwischenzeit weiter ins Internet gucken. Macht's gut, genießt die Sonne oder bleibt dran. Hier geht's weiter mit ganz viel elektronischer Musik im Soundgarden. Und das hier ist die letzte Netzmusik, Summer Jam. Von Euclidon, ist entstanden für so ein Netzlabel Sommerfest. Könnt ihr auch benutzen für euer Sommerfest. Ihr könnt es auch remixen, weil das ist unter Creative Commons Lizenz und das ist das ganz Coole an dieser Lizenz. Das war Trackback. Mein Name ist Dennis Kogel. Macht's gut.
Fritz.
Und das hört man.